Ich würde gerne heute anfangen mit einem kleinen Experiment. Ich sage den Anfang einer Redewendung oder eines Spruches und wenn ihr den kennt, vervollständigt ihr den einfach. Also jetzt als Beispiel, ein Herz und eine
Seele.
Ah, genau so. Ein Dorn im
Auge.
Ah, ja. Perlen vor die
Säule.
Wer anderen eine Grube gräbt, ein Buch mit
sieben Siegeln.
Auge um Auge.
Zahn.
Sein Licht unter den die Spreu vom
Weiß.
Ah ja. Das sind alles Redewendungen, die man so kennt, oder? Wisst ihr, wo die herkommen? Die kommen alle aus der Bibel. Ist krass, oder? Also ich meine, ich fände das interessant. Ich hatte das mal gegoogelt und gesehen, es gibt so viele Redewendungen oder auch Sprüche, die aus der Bibel kommen, die man einfach so raushaut. Und jeder benutzt sie. Und man weiß ja nicht, also weiß ja nicht jeder, dass sie aus der Bibel kommen. Obwohl es nicht so aussieht, ist die Gesellschaft in Deutschland sehr stark geprägt durch den Glauben oder den christlichen Glauben und die Bibel. Und auch wenn viele Leute sagen, sie glauben nicht daran, sie benutzen aber die Wörter, die in der Bibel stehen manchmal. Unbewusst. Wir haben eine 7-Tage-Woche und am letzten Tag ist Ruhetag. Das ist auch nicht überall auf der Welt so. Das kommt auch aus der Bibel. Was würdet ihr denken, wenn ich einen elektrischen Stuhl um meinen Hals tragen würde? Das wäre komisch, oder? Das ist ja auch, um jemanden umzubringen. Aber viele Leute tragen am Kreuz um Hals oder auf dem Arm oder auf der Brust oder wo auch immer tätowiert. Das heißt, viele Leute tragen etwas an der Brust oder am Arm, womit man Leute umgebracht hat früher. Und der Grund, warum sie tragen, ist, weil der christliche Glaube so einen starken Einfluss darauf hat, dass wir heute gar nicht mehr darüber nachdenken, wie schlimm es eigentlich war, wie viele Millionen Menschen am Kreuz gestorben sind früher. Weil wir wissen, dass das, was Jesus getan hat, gut war für uns. Man merkt es also nicht, in der Gesellschaft, in der wir leben, gibt es einen starken Einfluss. Also wir sind quasi wie ein Goldfisch in einem Glas und sehen das Wasser nicht. Wir gucken nach draußen und wir schwimmen im Wasser, aber wir sehen es gar nicht. Tom Holland, das ist so ein britischer Historiker, der nicht Christ ist, hat geschrieben, Menschenwürde, Gleichheit, Mitgefühl für Schwäche, Kritik an Machtmissbrauch nicht einfach neutral aus dem Nichts kam, sondern vom christlichen Denken kam. Er sagt, das Christentum, und er ist kein Christ, das Christentum ist die revolutionärste und prägendste Idee, die unsere heutige Welt geformt hat. Egal ob gläubiger Christ oder jemand, der vielleicht sucht oder jemand, der vielleicht total dagegen ist, alle schwimmen im selben Wasser, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern denkt man anders. Also wenn man mal in China ist oder in Indien, da sind die Gedanken einfach anders geprägt. Und das ist auch okay so. Ich meine, das Kulturen sind Kulturen und die sind unterschiedlich. Aber hier in Deutschland ist man halt sehr stark dadurch geprägt. Wir reden heute aber über Petrus. Petrus ist in einer Welt oder hat in einer Welt gelebt, die komplett anders war als heute. Das, was Jesus uns beigebracht hat, was die Kultur in Europa so stark beeinflusst hat, gab es bei ihm noch nicht. Bei den Römern gab es um Stärke, um Ehre, um Rang. Ungleichheit galt als normal. Sklaverei war normal. Der Herrscher konnte machen, was er wollte mit Sklaven. Das war normal. Julius Caesar hat 1 Million Menschen in Gallien umgebracht und fand das großartig und dann hat damit geprahlt. Das ist, was man heute Kriegsverbrechen nennen würde oder so. Aber der Gedanke, dass das überhaupt so schlimm ist, kommt daher, weil der christliche Glaube so tief in uns drinsteckt. Oder zumindest die Nachfolgen davon. Petrus lebte also in einem Reich, das ganz anders war. Die Leute dachten ganz anders. Und er selber gehörte nun noch nicht einmal zu den Römern dazu. Er war Israelit. Er hatte jahrtausendlang erfahren, du oder seine Vorfahren haben das erfahren und er, du bist Gottes auserwähltes Volk. Du bist besonders. Er hat was mit dir vor. Er war Fischer und er wuchs in einer Welt auf, wo es einen Tempel gab, eine Synagoge, wo es Reinheitsregeln gab, also Regeln, die zum Beispiel auch noch im Alten Testament drinsteht. Da stehen wirklich interessante Sachen drin. Ich habe mir das mal durchgeguckt. Und er sah sich als Teil der ausgesuchten Leute. Und er wurde Jünger Jesu. Und er hat Fehler begangen. Er denkt menschlich über Größe. Es gibt diese eine Geschichte in dem Neuen Testament, wo die Jünger sich darüber unterhalten, wer ist der Größte unter ihnen. Er will Jesus beschützen und haut jemand das Ohr ab. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hat nicht auf das Ohr gezielt. Er ist selbstsicher und verleumdet Jesus 3-mal. Er handelt oft impulsiv statt verständig. Aber Gott hat was mit ihm vor. Es gibt einen großen Wendepunkt in seinem Leben. Petrus stieg auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah. Es wurde an seinen 4 Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vielfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte: Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und iss davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Eventuell sah das ungefähr so aus, ich weiß es nicht. So sagt ChatGPT, dass es sich hätte aussehen können. Das ist eine komische Geschichte und ich habe auch noch nicht so viele Predigten über diesen Text gehört, aber es ist interessant. Gott zeigt Petrus Sachen, die von seiner Kultur her quasi tausende Jahre lang verboten waren. Und er sagt zu ihm, so, jetzt darfst du das essen. Wie würdet ihr das verstehen? Man sagt ja auch, das ist mir nicht koscher. Habt ihr das schon mal gehört? Koscher ist ja im Prinzip das Wort, was die Israeliten benutzt haben, um zu sagen, das ist erlaubt zu essen. Aber jetzt im Sprachgebrauch ist es jetzt einfach so gelandet, dass man sagt, das ist mir nicht koscher, das möchte ich nicht, darf nichts mit zu tun haben. Das hat Petrus in dem Moment gedacht. Er hat gesagt, das ist mir nicht koscher, was ich da sehe. Es gab unheimlich viele Reinheitsgebote und er hat jeden Tag darauf geachtet, dass er sie einhält, weil für ihn war es wichtig. Aber Gott, geht es hier gar nicht um Essen. Es geht um was viel Größeres. Er möchte Petrus auf etwas aufmerksam machen, was er in seinem Denken ändern muss. Er sagt ihm sogar 3-mal. Ich habe die Bibelgeschichte jetzt nicht gelesen, weil da steht einfach nur drin, es Es geschieht dreimal, also dreimal sieht er das und Gott sagt zu ihm, diese Tiere sind okay. Ich wollte dich aber mal fragen, hat Gott dir schon mal etwas gesagt? Hat Gott zu dir schon mal was gesagt? Also im Traum oder durch die Bibel oder durch einen Bibelvers? Muss natürlich keine Vision sein wie hier. Also ich hatte noch nicht so eine Vision. Meistens spricht Gott zu mir durch Lieder, durch Texte von Liedern oder durch die Bibel. Denkst du, Gott kann dich gebrauchen in dieser Welt? Denkst du, Gott möchte dich gebrauchen? Das ist ja noch eine andere Frage. Ich finde es ja immer interessant zu sehen, nicht was aus der Kirche geworden ist, sondern, also nicht was aus der Kirche geworden ist, weil Gott diese 12 Jünger ausgewählt hat, sondern obwohl er sie ausgewählt hat. Weil die so viel Blödsinn manchmal gemacht haben. Aber die sind immer zurückgekommen und haben gesagt, das, was ich denke, ist vielleicht nicht so, wie Jesus denkt. Und ich möchte ähnlicher werden mit ihm, wie er. Die Geschichte geht weiter. Petrus verstand nicht, was diese Erscheinung bedeuten sollte, aber während er noch überlegte, klopften die Boten von Cornelius an die Haustür. Sie hatten sich bis zum Haus von Simon, dem Gerber, durchgefragt. Ich meine, damals gab es noch kein Google Maps und auch noch keine Adressen wahrscheinlich. Deswegen mussten sie sich durchfragen. Wohnt hier ein Mann, der Simon Petrus heißt, erkundigte die sich. Petrus dachte noch immer über die Vision nach, als der Heilige Geist zu ihm sprach. Hör zu, unten sind drei Männer, die zu dir wollen. Geh hinunter und reise mit ihnen. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie gesandt. Petrus ging hinunter. Ich bin der, den ihr sucht, sagte er. Warum seid ihr hineingekommen? Sie erwiderten, der Hauptmann Cornelius schickt uns. Er ist ein rechtschaffener Mann, einer, den Gott Israels verehrt und von allen Juden hoch geachtet wird. Durch einen heiligen Engel erhielt er von Gott den Auftrag, dich in sein Haus einzuladen und darauf zu hören, was du ihm zu sagen hast. Als sie am folgenden Tag dort ankamen, also bei Cornelius, wurden sie schon von Cornelius erwartet. Er hatte seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Während sie noch miteinander redeten, betraten sie das Haus. Petrus sah die vielen Menschen, die auf ihn warteten. Ihr wisst ebenso wie ich, begann er, dass es einem Juden verboten ist, in das Haus eines Nichtjuden zu gehen oder sich auch nur mit ihm zu treffen. Aber Gott hat mir gezeigt, ich darf keinen Menschen für unrein halten, um ihnen darum die Gemeinschaft zu verweigern. Deshalb bin ich auch ohne Zögern zu euch gekommen, als ihr mich gerufen habt. Aber jetzt möchte ich doch gerne wissen, aus welchem Grund ihr nach mir geschickt habt. So sah das eventuell aus. Einem Jude damals war es nicht gestattet, in dem Haus oder Gemeinschaft mit einem Nichtjuden zu haben. Jesus hatte Petrus ein bisschen verstanden. Er wusste noch nicht, worum es ging. Aber er wusste, er musste jetzt hingehen, auch wenn sein vorheriges Denken ihm das nicht erlaubte. Obwohl er es noch nicht verstand, tat er den ersten Schritt. Manchmal redet Gott zu uns und sagt, so mach mal das und das oder arbeite an dem und dem. Und man versteht noch nicht so richtig, warum. Aber wenn, wie Rita das vorhin gesagt hat, man weiß, er macht's gut, dieses Vertrauen erlaubt es einen, weiterzugehen. Erste Schritte in die richtige Richtung zu machen. Er erzählt ihnen das Evangelium. Sie werden Christen. Das ist der erste Nicht-Jude, der in der Bibel dokumentiert wurde, der Christ wurde. Ohne dass die Christen damals gesagt hätten, wir erzählen es auch allen anderen, würden wir heute nicht hier sitzen. Wir sind alle Heiden. Also in den Augen von Israeliten damals, weil wir nicht Israeliten waren. Wir gehörten nicht zum Volk. Und Gott bricht mit diesen Gedanken, den sie jahrtausende lang verfolgt haben. Hätte Petrus sich anders entschieden, vielleicht würden wir nicht hier sitzen. Vielleicht hätte Gott auch jemand anders geschickt, wahrscheinlich. Aber Gott schafft Neues. Gott schafft Neues. Das ist einer der größten Wendepunkte, obwohl die Geschichte so banal erscheint. Es ist einer der größten Wendepunkte in dem Denken der damaligen Judenchristen, also die Juden, die Christen geworden sind. Und so eine Veränderung ist schwierig. Gibt es eventuell Gedanken in meinem Kopf, wo Gott auch sagt, das passt irgendwie nicht zu meiner Liebe? Schließen wir eventuell den Nachbarn von Gottes Liebe aus, mit dem wir uns schon jahrelang über den Zaun streiten oder den Arbeitskollegen? Petrus verstand, Gottes Volk sind nicht nur die Juden oder Israeliten, sondern jeder, der an Jesus glaubt. Welche Gedanken tragen wir mit uns rum, wo Gott eventuell was zu sagen hätte? Gott möchte Neues schaffen. Und die Losung dieses Jahr ist, Gott macht alles neu. Aber was bedeutet das für dich, wenn Gott Neues in deinem Leben schaffen will? Egal, ob du 10 oder 20 oder 50 oder 60 oder 80 bist, Gott möchte jeden Tag an deinem Leben arbeiten. Aber Neues braucht Platz. Wir bauen ja gerade in Hesling und wir ziehen irgendwann hierher und wir versuchen schon Sachen, die wir wissen, dass wir sie nicht mit rüber umziehen wollen, jetzt schon loszuwerden, weil wir brauchen Platz für Neues. Und ich habe eine Frage an dich. Bist du bereit, auch Sachen von dir loszulassen, wo Gott sagt, das brauchen wir nicht, damit Gott an dir arbeiten kann? Was machst du mit dem alten Sofa, wenn du ein neues kaufst? Also entweder es kommt in einen anderen Raum oder es wird halt entsorgt oder verkauft. Wie sieht es in meinem Leben aus? Gebe ich Gott diesen Raum, um meine Gedanken so zu ändern? Gedanken, die ich eventuell schon mein Leben lang habe, so wie bei Petrus? Wann war das letzte Mal, als Gott mit der Abrissbirne kam und sagte, so, da kommt jetzt ein neuer Palast in dein Leben und du gesagt hast, aber ich mag meine Blechhütte. Die Blechhütte habe ich selber gebaut mit meinen Händen. Und Gott möchte einen Palast bauen, aber es ist mein Schatz. Man hängt quasi an der Blechhütte, obwohl Gott eventuell was Besseres für einen bereit hat. Aber man muss einfach Sachen mal losgeben, damit Platz für Neues ist. Lass deine Blechhütte los und lass Gott daran. Wenn wir darauf vertrauen, dass er es gut meint, wird's gut laufen, so wie in deinem Konfirmationsspruch. Was hat Petrus gelernt? Ich hatte vorhin gesagt, dass er Fehler gemacht hat und er hat auch aus seinen Fehlern gelernt. Er ist selbstsicher gewesen, er hat Jesus dreimal verleugnet, aber Jesus hat ihn danach auch dreimal gefragt, liebst du mich? Und hat ihm eine Aufgabe gegeben, obwohl er an seine alte Person festhielt. Und es war immer ein Prozess. Petrus war der Anfang. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Leute in der Gemeinde verstanden haben, alle, die an Jesus glauben, sind jetzt Gottes Volk, nicht nur die Juden. Und es kann auch Jahrzehnte bei uns manchmal dauern, oder Jahre dauern oder Monate, bis eine Veränderung von Gott bei uns gewirkt hat. Es ist ein Prozess. In der Bibel wird er auch Heiligung genannt. Wenn man sagt, etwas ist heilig, sagt man, es ist für Gott, also ausgesondert. Wenn man sagt, keine Ahnung, diese Oblatenschachtel oder ich weiß nicht, wie sie heißt, in dem lutherischen Deutsch, aber ich kann mich daran erinnern, es hat diesen besonderen Namen. Simon, kannst du mir vielleicht helfen?
Tabernakel.
Genau. Ach so, das ist katholisch. Okay, vielleicht habe ich das daher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt quasi Sachen, wo man sagt, das ist heilig, weil es ist Gott gewidmet. Und unser Leben sollte ein Prozess sein von Heiligung. Also wir widmen uns jeden Tag mehr Gott. Und er schafft Neues in unserem Leben. Gottes Reich ist da, wo er König ist. Ist er König in meinem Leben? Erlaube ich ihm, mit der Abrissbirne zu kommen? Und in letzter Zeit gibt es mehrere Leute, die in meinem Umfeld, die einiges verloren haben. Und das ist schwer. Aber Gott meint's gut. Ich glaube daran. Petrus hat die ersten Schritte gewagt, obwohl er nicht verstand. Was kann Gott mit dir tun, wenn du ihm dein Leben gibst jeden Tag? Deine Zeit, deine Kraft, deine Ressourcen. Wenn man Rentner hat, dann hat man ja noch mehr Zeit, oder nicht? Unser Pastor in Panama hat immer gesagt, wenn man jung ist, dann dient man mit der Kraft und wenn man alt ist, dann dient man mit der Erfahrung. Aber es geht halt darum, es einfach Gott zu Füßen zu legen und zu sagen, komm, nimm mal eine Blechhütte und mach einen Palast da draus. Vielen Leuten sagt man ja, bleib wie du bist. Aber das wünsche ich dir nicht. Bleib nicht so, wie du bist. Wachse. Werde die Person, die Gott in dir sieht. Werde die Person, die er sich vorgestellt hat, als er an dich dachte, bevor er das Universum erschaffen hat. So lange hat Gott schon an dich gedacht und Sachen in dich hineingelegt, die er nur versucht zu benutzen für sein Königreich. Amen.